Er bringt Dinge auf den Punkt wie kaum ein anderer Politiker in der Union. Gerade in der Migrationspolitik macht er sich stets stark für einen harten und stringenten Kurs. Zuletzt forderte er, das Individualrecht auf Asyl abzuschaffen und es zu ersetzen durch Kontingentlösungen. Thorsten Frey ist der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag. Ein Mann, der zuspitzt, auch mal polarisiert und dennoch parteiübergreifend geschätzt wird. Wir treffen ihn heute in seinem Büro im Deutschen Bundestag. Herr Frey, Sie sind bekannt für Ihre pointierten Vorschläge. Anfang dieses Sommers schlugen Sie vor, das Individualrecht auf Asyl abzuschaffen und es zu ersetzen durch Kontingentlösungen. Alexander Dobrindt, der Chef der CSU-Landesgruppe, erklärte nun, dass man diesen Vorschlag nicht weiter verfolgen werde. Ist das illoyal?
Nein, Alexander Dobrindt hat darauf hingewiesen, dass man unterscheiden müsse zwischen kurzfristigen und langfristigen Maßnahmen. Es kann überhaupt nicht die Rede davon sein, dass dieser Vorschlag nicht weiterverfolgt würde. Das hängt auch damit zusammen, dass wir uns als CDU derzeit in einem sehr umfassenden Grundsatzprogrammprozess befinden. Und das ist natürlich die richtige Gelegenheit und die richtige Zeit, nicht nur in den vorgegebenen Bahnen Dinge weiterzuentwickeln, sondern auch zu überlegen, was muss man denn eigentlich tun, damit man grundlegende Probleme, die wir haben, auch in den Augen der Menschen haben, wie man die lösen kann. Und zwar möglichst nachhaltig und nicht immer, wie wir es seit Jahren erleben, von der Hand in den Mund.
Nun sagt Herr Dobrindt aber auch, derzeit, aktuell, gibt es dafür keine Mehrheit.
Ja, er hat es aber bezogen auf die Mehrheit in Deutschland, nicht auf die Mehrheit in der Union. Darüber kann ich im Übrigen auch gar nichts sagen, weil wir dazu keine Abstimmung gemacht haben. Aber am Ende braucht es natürlich eine Mehrheit. Nur, ich will es mal so formulieren, wir haben eine sich ständig zuspitzende Situation hier. Und wir diskutieren viele Instrumente, die sicherlich auch hilfreich sind in dieser Situation, die aber möglicherweise keine grundlegenden Gamechanger sind. Und deswegen finde ich, ist es schon richtig, sich auch strukturiert Gedanken darüber zu machen, wie man mit den gewaltigen Herausforderungen, die ja auch in Zukunft noch auf uns zukommen werden, umgeht. Und da gibt es zwei Dinge, die man im Blick behalten muss. Zum einen geht es darum, dass man die hiesigen Gesellschaften, nicht nur in Deutschland, sondern das gilt für alle europäischen Länder, dass man die nicht überfordert, sondern dass man Migration leistbar belässt. Und auf der anderen Seite muss man auch den Blick derer einnehmen, die nach Europa kommen. Und derzeit haben wir eine Situation, wo wir die Menschen auf eine gefährliche Reise über das Mittelmeer schicken. In den letzten 10 Jahren sind da 26.000 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens die gleiche Zahl an Toten bei denen, die die Sahara durchquert haben, um die Küste des Mittelmeeres zu erreichen. Das ist keine akzeptable Situation. Und dann sind es auch nicht unbedingt die Richtigen, die wirklich Schutzbedürftigen, die zu uns kommen, sondern es sind zu 80, teilweise zu 90% Männer, junge Männer, gesund, kräftig, stark, wirtschaftlich leistungsfähig genug, um kriminelle Schlepper zu bezahlen, Tausende von Euro dafür zu bezahlen, dass sie in von Anfang an seeuntaugliche Boote übers Mittelmeer steigen. Und das ist eine Situation, die, finde ich, ist in jeder Hinsicht inakzeptabel. Und deswegen müssen wir uns auch darüber Gedanken machen, wie wir langfristig eine Lösung finden, die den Aufnahmegesellschaften gerecht wird, die aber auch unserer humanitären Verpflichtung gerecht wird.
Das heißt, wir halten fest, die Union hält an diesem Vorschlag fest und möglicherweise werden wir das auch im kommenden Wahlprogramm lesen?
Möglicherweise, aber ich will es mal so formulieren, wir werden weiter uns mit diesem Thema beschäftigen, wir werden um Lösungen ringen und ich will das ganz offen sagen, ich nehme für mich und meinen Vorschlag nicht in Anspruch, dass das der Stein der Weisen ist. Aber ich halte es für dringend notwendig, dass wir auch durchaus mit wissenschaftlicher Unterstützung an dieser Frage weiterarbeiten, um genau für die von mir beschriebene Situation auch eine Lösung zu finden. Das halte ich für möglich. Das haben wir übrigens in der Vergangenheit auch schon mal geschafft. Also ich würde mal sagen, die Leistung zu Beginn der 1990er Jahre, den damaligen Artikel 16 des Grundgesetzes, den heutigen veränderten Artikel 16a des Grundgesetzes, so grundlegend zu verändern, das war eine sehr viel gewaltigere Leistung als das, was heute notwendig war. Und damals gab es auch eine Übereinstimmung von CDU, CSU, FDP und SPD. Also eine ganz breite Koalition in der Mitte im Grunde genommen. Und das bräuchten wir jetzt wieder. Aber wenn ich mir anschaue, dass es für den Vorschlag ja auch sehr viel Zustimmung gegeben hat, zuletzt von Joachim Gauck beispielsweise oder Sigmar Gabriel oder früherer SPD-Chef oder dem Innenminister Stübgen aus Brandenburg und anderen, dann halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass wir in dieser zugegebenermaßen hochkomplexen Materie in eine Phase kommen, wo wir konstruktiv Lösungsvorschläge diskutieren können und dann auch zu Ergebnissen kommen.
Das heißt also, Sie plädieren auch dafür, dass dieser Vorschlag möglichst nicht ein Vorschlag einer einzelnen Partei bleibt, sondern die Reform des Asylrechts eine parteiübergreifende Aufgabe ist.
Ja, also momentan sind wir ohnehin in der Opposition. Da können wir nichts durchsetzen. Wir können nur überzeugen mit guten Ideen und Vorschlägen. Und es ist auch, wenn wir an der Regierung beteiligt wären bzw. sie führen würden, bräuchten wir trotzdem Unterstützung dafür. Und ich habe auch dezidiert nicht die Bundesebene, nicht die nationale Ebene adressiert, sondern wo wir ansetzen müssen, ist die europäische Ebene. Es geht um die EU-Verfahrensrichtlinie, Asylverfahrensrichtlinie. Und es geht um eine ganze Reihe von Verordnungen, die wir in diesem Bereich haben. Die werden übrigens derzeit auf europäischer Ebene diskutiert. Bedauerlicherweise ist gerade in diesen Tagen sind die Gespräche vorläufig eingestellt worden, weil man nicht zu einer Kompromisslösung gefunden hat, etwa bei der Eurodac-Verordnung oder bei der Krisenverordnung, wenn es um die Grenzkontrollen oder die Asylverfahren an den europäischen Außengrenzen geht. Das ist sehr bedauerlich, aber das ist genau der richtige Ort, wo man solche Debatten führen muss. Und ich will ganz offen sein, ich glaube, dass wir gerade für die Vorschläge, die ich unterbreitet habe, auf europäischer Ebene sehr viel mehr Zustimmung haben, als diese Vorschläge noch auf nationaler Ebene haben. Denn wenn man sich die Situation dort anschaut, muss man sagen, es gibt viele europäische Länder, die bereit sind, auch grundlegende Veränderungen vorzunehmen, etwa Asylverfahren in sicheren Drittstaaten. Und es ist die Bundesregierung, die da im Bremserhäuschen sitzt und wie jetzt auch in diesen Tagen eine Einigung auf europäischer Ebene verhindert.
Und dennoch wird ja Ihr Vorschlag jetzt kurzfristig akut nichts ändern können. Deswegen wollen wir uns die derzeitige Lage ansehen, denn wir bekommen es ja täglich mit Zahlen zu tun, die ja viele Bürgerinnen und Bürger in Sorge bringen. Beispielsweise wird prognostiziert, dass allein in diesem Jahr es rund 400.000 Asylbewerberinnen und Asylbewerber in Deutschland geben wird. Wir erleben etliche irreguläre Grenzübertritte allein im August rund 15.000. Und die Bundesregierung tut sich da etwas schwer, gerade mit einer klaren Linie. Und wir hören jetzt aber auch viele Vorschläge aus der Union. Beispielsweise forderte CSU-Chef Söder Ende letzter Woche eine Integrationsgrenze von 200.000 Asylbewerbern einzurichten. Erinnert Sie das auch etwas an täglich grüßt das Murmeltier?
Ich glaube, wenn man diese Integrationsgrenze so versteht, dass man deutlich macht, dass Integration immer auch etwas mit Quantität zu tun hat, dass es auch eine Aufnahmefähigkeit geben muss, eine Integrationsfähigkeit auf beiden Seiten, dann ist es völlig zutreffend. Und ich würde sogar sagen, dauerhaft wäre eine humanitäre Migration von 200.000 Menschen allein nach Deutschland sicherlich zu viel. Das würden wir nicht schaffen. Wir sprechen hier ausschließlich über die humanitäre Migration.
Was wäre denn realistisch?
Also ich will mal auf meinen eigenen Vorschlag zurückgehen. Ich hatte vorgeschlagen für Europa 300.000 bis 400.000 Menschen jährlich. Das würde etwa dem jahresdurchschnittlichen Wert der vergangenen 10 Jahre entsprechen. Und wenn man berücksichtigt, dass in Europa ja nicht alle Länder mitmachen bei der Aufnahme, bei der humanitären Aufnahme, dann würde das, also 300.000 bis 400.000 in Europa, würde auf Deutschland heruntergebrochen bedeuten, dass wir etwa 150.000, 160.000 Menschen pro Jahr aufnehmen würden. Also Sie sehen, das ist nach wie vor der Löwenanteil in Europa, deutlich mehr, als es unserer Größe und auch unserer Wirtschaftskraft entspricht. Dazu bin ich ausdrücklich bereit, also diesen humanitären Beitrag und diese humanitäre Leistung zu erbringen. Aber es hat alles sozusagen auch seine Grenzen. Und neben der humanitären Migration geht es für uns auch darum, dass wir Migration in den Arbeitsmarkt ermöglichen. Das funktioniert dann aber nach anderen Kriterien. Da geht es nicht um humanitäre Kriterien, sondern da geht es darum, was sind die Erfordernisse für den Arbeitsmarkt in Deutschland, wer ist eine Verstärkung für die Gesellschaft. Und nach diesen Kriterien, üblicherweise im Fachkräfteeinwanderungsgesetz niedergelegt, ist Einwanderung möglich.
Bleiben wir aber mal bei dieser Integrationsgrenze von 200.000 Asylbewerbern, denn das klingt ja vielleicht erstmal gut oder auch vielleicht erstmal nach einem Vorschlag, der irgendwie so klingt, als wäre er realistisch, aber eigentlich ist er das ja nicht. Er ist ja gar nicht praktikabel, oder?
Also man kann es nur als Zielgröße definieren. Anders geht es unter dem geltenden Recht nicht, das ist vollkommen richtig. Man kann Maßnahmen ergreifen, damit diese Zielgröße jedenfalls einigermaßen eingehalten wird. Das kann man schon tun und das schlagen wir mit unserem Antrag Deutschland-Pakt im Bereich der Migrationspolitik diese Woche auch vor. Beispielsweise, wenn es darum geht, an den deutschen Grenzen Grenzkontrollen zu machen, stationäre Grenzkontrollen, nicht nur an der Grenze zu Österreich, sondern eben auch an der Grenze zu Tschechien, an der Grenze zu Polen beispielsweise, wo die illegalen Grenzübertritte im letzten Jahr um 250% gestiegen sind. Da muss man sagen, da kann man sehr schnell und wirksam handeln. An der deutsch-österreichischen Grenze, wo wir notifizierte stationäre Grenzkontrollen haben, gab es im letzten Jahr 15.000 Zurückweisungen. Also das funktioniert tatsächlich. Darüber hinaus geht es um die Verlängerung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten. Es geht darum, dass man den Ausreisegewahrsam von 10 auf 28 Tage verlängert. Es geht darum, dass man die Liste der sicheren Herkunftsstaaten erweitert. Darum, dass man Geldleistungen dort, wo es möglich ist, in Form von Sachleistungen ausreicht. Also es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, mit denen man schon einen Beitrag dazu leisten kann, dass die Zahlen auch sehr zügig zurückgehen können.
Es gibt Maßnahmen, aber dennoch muss man ja sagen, das haben Sie ja gerade gesagt, so eine Integrationsgrenze, wie sie der CSU-Chef Söder vorgeschlagen hat, die ist am Ende nicht praktikabel. Ist das dann eigentlich nur Wahlkampfgetöse?
Nein, das ist es nicht. Also ich weiß auch nicht, ob der Begriff praktikabel der richtige ist. Es ist sozusagen eine Zielgröße. Man darf nur nicht den Eindruck erwecken, dass man sozusagen unter den aktuell gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen diese Kennzahl exakt einhalten kann. Ja? Also es können auch 201.000 sein sozusagen oder es können auch nur 195.000 sein. Die Zielsetzung ist ja, dass wir Migration ordnen, steuern und begrenzen. Und dafür gibt es verschiedene Instrumente.
Aber verstehen Sie nicht, dass da der Herr Söder, aber auch Herr Merz, der sich ja diesem Vorschlag angeschlossen hat, da auch falsche Hoffnungen möglicherweise bedient, weil die Bürger oder der Bürger dann denkt, okay, bei 200.000 ist Schluss. Ist das nicht auch verantwortungslos, diese Vorschläge in den Raum zu werfen, wohl wissend, dass das andere Erwartungen erweckt?
Nein, es ist nicht verantwortungslos, weil es formuliert einen Anspruch, den wir an unsere Politik haben, auch an die Politik der Bundesregierung. Und das ist durchaus sinnvoll zu sagen, wir möchten da nicht mehr als. Wir haben zurzeit nicht die Möglichkeiten, wir haben nicht die Gestaltungsmehrheit im Deutschen Bundestag und über den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung dann auch auf die europäische Ebene, dass wir den ganz konkreten rechtlichen Rahmen zur Erreichung dieses Zieles schaffen könnten. Dafür gibt es Vorschläge, auch ich selbst habe Vorschläge dazu unterbreitet, aber wir können sie derzeit mangels Mehrheit nicht umsetzen. Ich finde es aber trotzdem richtig, dass wir als Union, auch als Opposition formulieren, was würden wir machen, wenn wir diese Gestaltungsmehrheit hätten.
Gehen wir mal auf ein aktuelles Beispiel noch ein, das uns diese Tage erreicht und das uns auch diese Tage sehr bewegt, die süditalienische Insel Lampedusa. Dort erreichen seit Tagen tausende Flüchtlinge das Land. Sollte Deutschland solidarisch sein, sollte Deutschland sich daran beteiligen, Flüchtlinge von der Insel aufzunehmen?
Also Deutschland ist solidarisch und war das immer. Wir haben bislang einen freiwilligen Solidaritätsmechanismus gehabt.
der hier gestoppt wurde.
An dem sich nur wenige Länder beteiligt haben und Deutschland die mit Abstand größten Aufnahmen hatte. Der wurde deshalb gestoppt, weil Italien seit Anfang des Jahres keine Dublin-Rückübernahmen mehr praktiziert. Also man muss es ganz klar sagen, geltendes europäisches Recht nicht umsetzt. Und jetzt muss man eines, glaube ich, sehr klar sehen. Die Belastungen in Deutschland sind größer als in Italien. Man darf jetzt nicht die kleine Insel Lampedusa mit ihren 6.500 Einwohnern in den Blick nehmen, sondern insgesamt ist es so, dass im ersten halben Jahr dieses Jahres 2023 es in Italien etwa 62.000 Asylanträge gab, in Deutschland im gleichen Zeitraum etwa 162.000 Asylanträge. Insofern muss man sagen, Deutschland ist seit Jahren das europäische Land, das einen Löwenanteil an der europäischen Migration schultert. Also ehrlicherweise muss man wirklich sagen, wenn ein Land in Europa entlastet werden müsste, dann wäre es Deutschland. Und deswegen wäre ich an dieser Stelle sehr vorsichtig.
Das heißt, die anderen europäischen Länder sind jetzt am Zug?
Ja, wir sind ja weiterhin bereit, unseren Teil dazu beizutragen. Und ich glaube, wir müssen einfach die Situation auf europäischer Ebene sehen. Da gibt es sehr disparate Vorstellungen und Ideen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Betroffenheiten extrem unterschiedlich sind. Wir haben die südeuropäischen Länder, da gehört Italien dazu, da gehört Griechenland dazu, die sozusagen die Länder sind, wo die Migranten und Flüchtlinge als erstes ankommen. Das ist eine besondere Belastung, das ist gar keine Frage. Wir haben die Länder in der Mitte Europas, die von der Sekundärmigration und als Zielländer ganz besonders gefordert sind. Das ist vor allen Dingen Deutschland und Österreich, die mit Abstand am meisten in diesem Bereich machen. Und wir haben nordeuropäische Länder, wir haben mittel- und osteuropäische Länder, die im Wesentlichen gar nicht bereit sind, vergleichbare Lasten zu übernehmen oder an einem innereuropäischen Verteilmechanismus teilzunehmen. Das ist ja etwas, was es bis heute nicht gibt und was auch die Frau Faeser entgegen eigenem Bekunden bis heute nicht geschafft hat.
Sie haben Frau Faeser angesprochen. Gehen wir gerne kurz nochmal darauf ein, denn Frau Faeser steht in laufender Kritik, gerade von Seiten der Unionsfraktion, ob wegen der Causa Schönböhm oder auch wegen ihrer Migrationspolitik. Und sie wird vor allem deswegen so hart kritisiert, weil sie Bundesinnenministerin ist, aber auch Spitzenkandidatin in Hessen bei der Landtagswahl jetzt am 8. Oktober. Würden Sie so weit gehen zu sagen, diese Frau muss zurücktreten?
Also zunächst einmal spielt für unsere Arbeit hier in Berlin der 8. Oktober keine zentrale Rolle. Ich habe meine Zweifel und die werden tagtäglich bestätigt, dass es möglich ist, gleichzeitig dieses wichtige und große Ministerium zu führen und auf der anderen Seite die Spitzenkandidatur in Hessen zu übernehmen.
Sollte sie sich dann entscheiden für eins der beiden?
Der Auffassung waren wir immer, das muss sie am Ende entscheiden. Fakt ist, dass sie den Herausforderungen als Bundesinnenministerin, und das ist das, was ich zu beurteilen habe, nicht gerecht wird. Das mag an manchen Stellen Unvermögen sein, an anderen Stellen Unwillen. Im Bereich der Migrationspolitik ist es unzweifelhaft so, dass sie die notwendigen Maßnahmen auch gar nicht umsetzen will. Und wenn Sie die Affäre Faeser-Schönböhm ansprechen, dann muss man sagen, da geht es um das tatsächliche Handeln von ihr selbst im Herbst letzten Jahres, wo sie einfach auch bewiesen hat, dass ihr die notwendige Urteilsfähigkeit fehlt. Auch das Fingerspitzengefühl, auch das Verantwortungsbewusstsein gegenüber eigenen Beamten, gegenüber denen sie eine Fürsorgepflicht hat. In diesem Fall Arne Schönböhm, der seit vielen Jahren sehr verantwortungsvoll, sehr kompetent diesen schwierigen und wichtigen Bereich der Cybersicherheit verantwortet. Da hat sie bewiesen, dass sie eben ganz erhebliche Unzulänglichkeiten als Bundesinnenministerin hat. Und das haben wir im Deutschen Bundestag nicht nur adressiert, sondern das haben wir auch sehr genau hinterfragt, sowohl im Innenausschuss als auch im Plenum des Parlaments. Denn da sind viele Fragen offen, die muss sie uns erklären. Da geht es um eine angemessene Amtsführung, an der wir ganz erhebliche Zweifel haben.
Das heißt, um nochmal auf die Frage zu kommen, ein Rücktritt wäre aus Ihrer Sicht wünschenswert?
Ich will das mal so formulieren. Ich meine, der Bundeskanzler und diese Regierung tragenden Parteien entscheiden darüber, wie die Ministerien besetzt werden. Wir hätten für jedes einzelne Ministerium im Zweifel einen besseren Besetzungsvorschlag. Deswegen, das ist nicht die Kategorie für mich. Für uns geht es insbesondere darum, Licht ins Dunkel zu bringen. Für uns geht es darum, dass sich die Bundesinnenministerin dem Parlament stellt. Sie dürfen nicht vergessen, die letzten zwei Wochen hat sie sich ja kontinuierlich dem Parlament entzogen, hat sich vor dem Parlament versteckt.
Sie hat sich entschuldigt, aber auch aus Krankheitsgründen.
Ja, richtig. Sie hat sich aus medizinischen Gründen entschuldigt, um dann zeitgleich ein Interview in Wiesbaden zu geben. Also das ist nicht sehr glaubwürdig. Und wenig später hat sie in einem Interview gesagt, dass nicht diese medizinischen Gründe der Grund für ihr Fernbleiben gewesen wäre, sondern dass ihr aus dem parlamentarischen Bereich geraten worden wäre, diesen Klamauk nicht mitzumachen. Also da ist ganz offensichtlich, sie hat versucht, sich dem Parlament und der Aufklärung dieser Fragen zu entziehen. Dem ist sie jetzt in dieser Woche nachgekommen, sowohl im Innenausschuss als auch im Parlament. Das ist jedenfalls ein gewaltiger Schritt nach vorne. Aus unserer Sicht gibt es nach wie vor offene Fragen, an denen werden wir jetzt weiter arbeiten und werden die Innenministerin stellen. Wir orientieren uns an Sachpolitik, das steht für uns im Mittelpunkt. Deswegen will ich zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht irgendwelche Forderungen in den Raum stellen.
Dann lassen wir das so stehen und gehen wir gerne auf ein anderes Thema nochmal ein und blicken wir da gerne auf Ihre Partei, denn in den Augen von vielen Menschen hier in Deutschland hat der CDU-Chef Friedrich Merz vor allem in der vergangenen Zeit durch Patzer geglänzt, ob es jetzt um seine Aussagen in Bezug auf die AfD ging oder seine Aussage, die er jüngst getroffen hat, dass Kreuzberg nicht Deutschland sei. Nun wollen wir jetzt gar nicht über diese konkreten Äußerungen sprechen, da kann man ja einer Meinung sein oder der anderen. Aber kann jemand, der wirklich so oft polarisiert, der auch so oft etwas Missverständliches sagt, der anscheinend auch diese Kommunikationshürden hat, kann so ein Mann auch wirklich Kanzlerkandidat werden?
Also unzweifelhaft kann Friedrich Merz nicht nur Kanzlerkandidat, sondern auch Kanzler werden. Aber ich will auf das eingehen, was Sie in den Raum gestellt haben, und ich will das sehr grundsätzlich in Abrede stellen. Ich finde, Friedrich Merz ist jemand, der sehr viel klarer kommuniziert, als wir das ansonsten in der Politik gewohnt sind. Sie nennen das jetzt polarisieren. Ich sage klare Kommunikation. Ich weiß anschließend, was er meint und welche Forderungen er damit verbindet. Und ich glaube, die allermeisten Menschen tun das genauso. Was wir in diesem Sommer erlebt haben, ist, dass ihm Unklarheiten unterstellt worden sind und bedauerlicherweise nicht nur vom politischen Wettbewerber, sondern auch aus der eigenen Partei teilweise das Wort im Mund verdreht worden ist. Das ist aus meiner Sicht inakzeptabel. Das ist auch nicht in Ordnung. Er hat sich in all diesen Fragen sehr klar geäußert, sehr unmissverständlich, wie ich finde, auch geäußert. Und deswegen ist es aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung. Ich möchte ehrlicherweise auch einen Politiker haben mit Ecken und Kanten, einen Spitzenpolitiker, einen Kanzlerkandidaten mit Ecken und Kanten und nicht jemand, der sozusagen um alle Fragen nur herumlaviert. Das erleben wir oft genug in der Politik.
Würden Sie sich dann auch innerparteilich mehr Loyalität wünschen? Denn das, was wir erlebt haben, gerade nach seiner Äußerung im ZDF-Sommerinterview, wo er gesagt hat, man muss sich irgendwie arrangieren, wenn die AfD nun mal einen Bürgermeister stellt. Da gab es ja wirklich von auch Parteigrößen starke Vorwürfe. Also würden Sie sich da mehr Loyalität wünschen?
Ja, ich glaube, Loyalität in der Politik ist sehr wichtig. Das darf man nicht verwechseln mit einer Situation, wo man keine kontroversen Debatten führt. Wenn man unterschiedlicher Meinung ist, muss man es ausdiskutieren und muss Lösungen finden. Aber zum einen ist es so, wann ist der Punkt erreicht, wo man auch mit einer Position geschlossen nach außen treten muss? Und insbesondere muss man die Frage beantworten, ob man von Kolleginnen und Kollegen der eigenen Partei grundsätzlich mal Positives erwartet und sie so auch einschätzt, oder ob man alles bewusst missverstehen möchte. Und wie gesagt, in diesem Fall hat sich Friedrich Merz sehr klar ausgedrückt, und ich war schon erstaunt, wie auch aus den eigenen Reihen es Kolleginnen und Kollegen gab, die ja im Grunde genommen seine Worte im Mund verdreht haben und damit eine Lesart ermöglicht haben, die es so gar nicht gab. Ich will jetzt durch meine Äußerungen auch nicht dazu beitragen, ein Problem, das wir unzweifelhaft noch haben, zu vergrößern. Wir müssen daran arbeiten und brauchen in der Tat Geschlossenheit. Das ist die wichtigste Voraussetzung, um Wahlen zu gewinnen. Das war auch ein wesentlicher Grund, warum wir die letzte Bundestagswahl neben anderen Gründen verloren haben. Aber davon bin ich überzeugt, bei uns kommt es darauf an, dass wir uns klar aufstellen, dass wir programmatisch klar sind und attraktiv für die Menschen, aber dass wir das, was wir wollen, auch geschlossen kommunizieren. Und da haben wir durchaus noch Luft nach oben.
Das heißt, derzeit ist die Partei noch nicht so geschlossen, wie Sie das gerne haben würden?
Wir haben noch Luft nach oben. Das kann man durchaus ja auch an unseren Umfragewerten sehen. Das ist ein erheblicher Vorsprung vor den politischen Mitbewerbern. Die CDU, CSU ist in den Umfragen zurzeit fast so stark wie SPD und Grüne zusammen. Das darf man nicht vergessen. Und nichtsdestotrotz sind die Werte nicht so, wie wir sie uns vorstellen. Deswegen bis zur nächsten Bundestagswahl haben wir noch einen ordentlichen Weg zurückzulegen. Deswegen für uns gibt es nicht den geringsten Grund, sich an irgendeiner Stelle zurückzulehnen, sondern wir müssen an allen Ecken und Enden nochmal eine Schippe drauflegen und unsere Arbeit auch konsequent fortsetzen. Das gilt sowohl im Bereich der Grundlagenarbeit, des Grundsatzprogrammprozesses, als auch wenn es darum geht, die Bundesregierung bei den einzelnen Themen hier im Parlament zu stellen.
Jetzt haben Sie gerade die Umfragen erwähnt. Tatsächlich hat ja die CDU große Schwierigkeiten, die 30%-Marke zu knacken. Das erleben wir seit Wochen, seit Monaten, fast schon seit einem Jahr. Und viele sagen, dass das auch an Parteichef Merz liegt, der einfach nicht das Potenzial hat zu mehr Prozent für die CDU. Wenn das jetzt auch so bleibt über die nächsten Monate und auch bis ins nächste Jahr, wird das dann auch eine Rolle dabei spielen, ob Friedrich Merz tatsächlich tauglich ist als Kanzlerkandidat?
Also die Frage der Kanzlerkandidatur werden wir in etwa einem Jahr entscheiden.
Das ist unabhängig von den Umfragewerten?
Also in so eine Entscheidung fließt immer vieles mit ein, das war gar keine Frage, aber es werden die zwei Parteivorsitzenden sein, die dazu einen Vorschlag unterbreiten werden. Und deswegen halte ich es auch für wichtig, jetzt sozusagen solche Stellvertreterdebatten nicht zu führen, sondern vor allen Dingen jetzt in den nächsten 10-12 Monaten die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der Kanzlerkandidat der Union dann auch Kanzler wird. Darum geht es ja am Ende. Und deswegen sollten wir uns darauf konzentrieren. Wir haben dort beste Voraussetzungen, davon bin ich überzeugt. Und wenn Sie sich das mal anschauen, die Beliebtheitswerte von Friedrich Merz sind in vielen Umfragen höher als die des Bundeskanzlers.
Das ist ja auch bezeichnet.
Das ist richtig. Interessanterweise diskutiert da niemand drüber. Es diskutiert auch niemand darüber, dass die SPD, also die Partei, die den Kanzler stellt, derzeit 14 Prozentpunkte hinter uns liegt. Also es stimmt ja, dass wir große Herausforderungen haben als Union, aber sie sind doch vergleichsweise bewältigbar, wenn ich mir die Situation der Regierungsparteien anschaue.
Die Kanzlerkandidaturfrage wird nächstes Jahr entschieden, das haben Sie gerade gesagt. Und man blickt jetzt gespannt auf die Wahl in Bayern, die Landtagswahl in Bayern. Dort stellt sich ja CSU-Chef Markus Söder erneut als Ministerpräsident zur Wahl. Und es wird gesagt, dass wenn er weniger als 40% einfährt, dann ist er raus aus dem Spiel der Kanzlerkandidatur. Das heißt, wie gespannt blicken Sie auf diese Wahl?
Also das ist natürlich immer Kaffeesatzleserei und üblicherweise entgegen ganz klarer Aussagen, die ja auch im Raum stehen. Deswegen möchte ich mich daran gar nicht beteiligen. Wir haben ein enorm großes Interesse daran, dass wir auch nach dem 8. Oktober sowohl in Bayern als auch in Hessen den Ministerpräsidenten stellen. Das ist unser erklärtes Ziel. Ich würde sagen, in beiden Ländern sind die Aussichten sehr, sehr gut. Die Bayern wissen, was sie an ihrem Ministerpräsidenten und der CSU haben. Die CSU regiert Bayern im Grunde genommen seit der Gründung des Landes, seit der Bundesrepublik Deutschland und macht es extrem erfolgreich, Bayern war nicht immer dieses wirtschaftsstarke Land, das es heute ist, diese Zugmaschine in Deutschland, sondern das war auch mal ein armer Agrarstaat, der Nehmerland im Länderfinanzausgleich war. Und daran kann man schon sehen, wie sich das Land entwickelt hat, welche Chancen tatsächlich im Raum stehen, wenn man sie bereit ist zu ergreifen. Und ich glaube, das wissen die Bayern und deswegen werden sie mit großer Mehrheit Markus Söder wieder zum Ministerpräsidenten wählen. Und das ist zum Wohle der ganzen Union, von CDU und CSU. Das stärkt unsere Arbeit hier im Deutschen Bundestag und deswegen möchte ich, dass sowohl Boris Rhein als auch Markus Söder mit einem ganz, ganz starken Ergebnis wiedergewählt werden. Und dann freue nicht nur ich mich, sondern dann freuen sich CDU und CSU gemeinsam. Und das wird uns dann auch neue Luft geben für die nächsten Herausforderungen.
Herr Frey, dann erlauben Sie mir bitte noch zum Schluss eine kurze Frage, denn es wird erzählt, dass man Sie parteiübergreifend schätzt als Person. Man findet wirklich kaum jemanden, der über Sie ein schlechtes Wort findet. Und das ist auch in der Politik am Ende des Tages eine Seltenheit. Woran liegt das?
Also da bin ich im Zweifel der falsche Ansprechpartner, wenn es um Selbstzuschreibungen geht. Ich kann für mich nur sagen, dass ich versuche, meine Arbeit so gut wie irgend möglich zu machen und die politische Arbeit an Inhalten zu orientieren. Und dabei, ich finde, das muss immer das Ziel sein, das gelingt einem manchmal besser und manchmal schlechter, respektvoll mit anderen umzugehen. Und zwar grundsätzlich mit allen anderen, von denen ich auch annehme, dass sie mit bestem Willen versuchen, ihre Arbeit zu erledigen. Das ist das, was ich versuche. Wenn das einigermaßen gut gelingt in den Augen anderer, dann freue ich mich.
Sagt Thorsten Frey, der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, heute hier im Interview bei Politik mit Sie. Herr Frey, danke für Ihre Zeit.
Sehr gerne, Herr Giuliani.